Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Ludwig Link und ich bin der Autor der Unternehmerstrategie in 5 Schritten zu mehr Sichtbarkeit am Markt. Der Storypower Podcast hilft Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, ihre Kundenanzahl zu verdoppeln und mehr Gewinn zu erwirtschaften. In der heutigen Ausgabe, ich habe eine Interviewpartnerin und sie wird uns erzählen, was sie unter Storytelling versteht, wo Stories aufgespürt werden können, wie Storytelling grundsätzlich funktioniert, warum Glaubwürdigkeit eine wichtige Rolle spielt, Zahlen und Fakten eine Rolle spielen in Geschichten, warum Zahlen und Fakten eine Rolle spielen, wie meine Interviewpartnerin dazu steht, Storytelling einzusetzen, um Menschen zu beeinflussen, wie man glaubwürdige Geschichten erzählt, welche Elemente zu einer glaubwürdigen Geschichte gehören und warum ihr Storytelling wichtig ist oder warum es heute wichtig ist. Soweit einen kleinen Einblick, schalten wir rüber ins Interview. Herzlich willkommen zum Storypower Podcast. Heute sind wir bei einer neuen Episode. Ich freue mich riesig, weil ich habe eine spannende Gesprächspartnerin heute, die sehr erfahren ist, was das Storytelling betrifft. Sie ist 10 Jahre, hat sie unter anderem oder arbeitet sie immer noch im Themenbereich Kommunikation und auch für mich die eine der besten Geschichtenerzählerin in der Schweiz. Ich freue mich besonders, dass Angela sich heute bereit erklärt hat, mir da ein Interview zu geben. Hallo Angela.
Hallo Ludwig, danke sehr, dass ich hier sein darf.
Wunderbar. Sag mal, wo sind wir hier heute? Du hast mich an speziellen Ort eingeladen.
Ja.
Wo sind wir hier heute?
Wir sind hier im Garten. Sieht aus wie ein Garten. Ah. Wir befinden uns in der Gartenbar, so genannt.
Gartenbar,
der Bürobar. Und die Bürobar ist eine Open Space Bürogemeinschaft, wo man stundenweise, tageweise, wochenweise Räume mieten, nutzen kann für Events, zum Arbeiten, zum Gespräche führen. Und deswegen sind wir heute hier, weil wir eine schöne Ambiance brauchen und ein bisschen, ja, schöne Farben, rote Farben, wunderschöne Bilder.
Wunderbar. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Jetzt, du bist ja mit dem Storytelling so ziemlich lange unterwegs, also auf beiden Bereichen, einerseits im Privaten, da kenne ich dich von Märchen, Geschichtenerzählern her, genauso auch im geschäftlichen Bereich. Jetzt haben wir mir so die erste Frage überlegt, was genau verstehst du jetzt unter Storytelling? Was bedeutet das für dich, also wenn da mal?
Mhm. Storytelling ist für mich wie ein Haus. Und zwar haben wir das Fundament in einem Haus. Das kann bereits Storytelling sein. Wir können aber auch in die einzelnen Zimmer reingehen, die Fenster aufmachen, die Türen aufmachen. Das kann auch schon Storytelling sein. Also Storytelling ist eigentlich eine Philosophie, eine Haltung in einem Unternehmen. Es kann aber auch einfach ein Werkzeug sein, das man braucht, um das Besondere in einem Unternehmen zu kommunizieren, indem man Geschichten einsetzt.
Jetzt hast du gerade erwähnt, Haus, Erdgeschoss und dann weitere Stocke. Was ist denn so, sagen wir das Haus oder sagen wir das Erdgeschoss? Kannst du mir da ein Beispiel geben, damit ich das verstehe?
Also beispielsweise ein Unternehmen, das sagt, wir möchten Storytelling leben.
Ja.
Setzt Storytelling ein, indem es zum Beispiel mit den Kunden sehr offene Gespräche führt. Das kann so aussehen, dass man den Kunden fragt, wo hast du deine Probleme, deine Herausforderungen? Welche Probleme möchtest du, dass wir für dich lösen? Also liefert der Kunde Probleme, neue Produkte, die das Unternehmen entwickeln kann. Ich kann Storytelling einsetzen, zum Beispiel in der Kommunikation zu meinen Mitarbeitenden. Das bedeutet, ich frage meine Mitarbeitenden, ich höre ihnen zu, was sie erzählen, wo sind Herausforderungen, wo sind Verbesserungen, was machen wir gut, was haben die Mitarbeitenden für Geschichten, die sie erlebt haben mit den Kunden, mit den Partnern, mit den Behörden, mit den Lieferanten und so weiter. Es kann sein, dass ich im Human Resource Geschichten entwickle, die ich potenziellen Arbeitnehmenden erzähle, um die zukünftigen Mitarbeitenden zu rekrutieren. Es kann sein, dass ich im Informationsmanagement, also im Knowledge Management eines Unternehmens, Geschichten aufspüre, die die Mitarbeitenden erlebt haben die letzten Jahre, wie sie Wissen kumulieren, wie sie Wissen verarbeiten, so dass man das Wissen fassbar machen kann, um es auch anderen Arbeitnehmenden weiterzugeben.
Okay, gehen wir mal weiter. Ich habe vor 3 Jahren so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Und zwar war bei der IT-Firma von der Swisscom, als die noch getrennt waren, und da ging es um Business Model, also da Business Model Workshops. Und da war es so, dass die die Aufgabe hatten, die Teilnehmer am Ende dieses Workshops eine Story zu machen, zu diesem abstrakten Konzept zum Geschäftsmodell.
Ja.
Und da war es so, da habe ich innerhalb kurzer Zeit, also 3 Monate waren das, Woche für Woche Stories erlebt. Also spannende, normale, faszinierende. Selber das am eigenen Leibe erlebt und teilweise geht es mir immer noch heiß und kalt runter, was da an Geschichten entstanden sind. Jetzt machen wir da mal weiter. Wie funktioniert denn so das Storytelling? Oder wie, warum hat es so eine Auswirkung gehabt auf mich? Wenn wir da mal reingehen. Ne? Wie funktioniert es und warum wirkt es?
Schauen wir an, als wir kleine Kinder waren, haben uns die Eltern Geschichten erzählt. Oder wir haben Geschichten gelesen, wir gehen ins Kino. Und welche Geschichten bleiben uns? Das sind die Geschichten, die eben sehr glaubwürdig sind. Und warum ist das so? Weil wenn man das menschliche Hirn anschaut, haben wir ja 2 Hirnhälften, die linke und die rechte. Und die linke Hirnhälfte ist verarbeitet die ganzen Fakten, Zahlen, die Rationalitäten und so weiter. Und in der rechten Gehirnhälfte, die ist zuständig, um Emotionen zu verarbeiten. Da sitzt die Passion, da sitzen die Gefühle, da sitzen die Farben, da sitzen die Liebe, all das sitzt da. Und die beiden Gehirnhälften, die arbeiten ja zusammen. Das muss man sich immer vorstellen, das ist ja ein Tandem. Ne? Und wenn wir Menschen beeinflussen möchten, also ich möchte dich jetzt beeinflussen, dass du mein Produkt kaufst oder dass du mit mir arbeitest oder dass du etwas nicht tust oder dass du eben etwas tust, muss ich versuchen, deine beiden Hirnhälften so, dass sie ineinander greifen und dass du dann das machst, was ich möchte. Und das funktioniert, wenn man zuerst die emotionale Hirnhälfte aktiviert. Und die lässt sich eben am besten aktivieren, indem man glaubwürdige Geschichten vermittelt.
Okay, dann können schon Zahlen, Daten, Fakten kommen. Ja,
also es ist immer wichtig zu wissen, es braucht immer Zahlen und Fakten. Weil der Mensch geht ja hin, er vergleicht, er macht Kostenvergleiche, er vergleicht die Produkte und so weiter. Aber man muss einfach wissen, dass man kann nicht nur über Fakten und Zahlen reingehen. Also wir müssen zuerst den emotionalen Teil des Hirns aktivieren. Ne? Mhm. Dann erst ist der bereit, auch mit der linken Hirnhälfte sich zusammenzuschließen.
Okay.
Und dann ist der Mensch ja auch erst in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Aber die Entscheidungen werden erst möglich, wenn die emotionale Hirnhälfte eben angeregt wird.
Okay, du hast gerade eines gesagt, das war auch was für mich jetzt rausgekommen ist. Es geht darum auch, um Menschen zu beeinflussen.
Ja.
Sprich, ich möchte einen Mitarbeiter beeinflussen, dass der was anders macht als wie vorher, sei es zum Beispiel gegenüber dem Kunden. Ich möchte einen Kunden beeinflussen auch. Man kann sich auch selber beeinflussen, je nachdem, welche Geschichten ich mir selber erzähle. Jetzt nur mal, wenn es ums Beeinflussen geht, das hat ja auch mit Macht zu tun. Ich möchte jetzt, dass mein Wille durchgesetzt wird. Jetzt, welche Erfahrung hast du damit, sei es jetzt mit deinen Leuten? Es hat ja auch mit Glaubenssätzen zu tun, ob ich bereit bin, Macht auszuüben. Was sind da deine Erfahrungen? Haben wir mit Machtausübung? Gibt es da welche, die zum Beispiel sagen, ah, das traue ich mich nicht, nur weil ich dementsprechende Glaubenssätze habe? Was kannst du dazu sagen, ja? Beeinflussung dazu stehen, dass ich Macht ausübe, auch damit mit den Geschichten erzählen, weil ich es beeinflussen will.
Also wie ich das so sehe.
Ja.
Ich habe ja erwähnt, dass Storytelling ist für mich eine Philosophie und am Ende setzt man Storytelling ein, weil man auf Menschen einwirken will, also Menschen beeinflussen will. Ja. Beeinflussen ist für mich ja ein neutrales Wort, das ist ja weder positiv noch negativ gemeint. Klar, du kannst es missbrauchen, logisch. Du kannst auch hingehen und den Leuten sagen, kauf mein Produkt, weil es ist das Billigste. Das funktioniert auch bei einer gewissen Zielgruppe. Ne? Also die Menschen, die affin sind auf den billigsten Preis, bei denen reicht das. Man weiß aber auch aus Erfahrung, dass zum Beispiel das Androhen von Konsequenzen nichts nützt. Also wenn du Verbotsschilder aufhängst, das sieht man ja in der VBZ, bitte die Füße nicht auf den Sitzbank legen, bitte nicht rauchen im Zug und so weiter und so fort. Da kannst du alles vollpflastern mit Verbotsschildern. Das nützt nicht unbedingt etwas, ne? Weil du da über die Hirnhälfte gehst, die eben rational aktiviert wird. Genau. Wenn du das tust, dann hat es diese Folgen. So, auf Menschen einwirken heißt für mich, dass ich sie nicht manipuliere, sondern dass ich ihnen von mir oder vom Unternehmen oder über das Produkt eine glaubwürdige Geschichte erzähle, so dass es die Menschen berührt. Emotionale Hirnhälfte aktivieren. Und am Schluss entscheidet ja dann jeder trotzdem selbst, ob er das jetzt macht oder nicht macht. Aber wenn es eine gute Geschichte ist, dann habe ich eben die Möglichkeit, die Menschen dazu zu bewegen, wozu ich sie bewegen möchte. Und logisch, also es ist kein manipulatives Teil, ne? Das finde ich jetzt noch wichtig. Und deswegen stellt sich jetzt für mich nicht die Frage nach Macht, kann ich diese Macht ausüben, sondern es ist eigentlich die Frage, bin ich bereit, eine glaubwürdige Geschichte zu erzählen? Ne? Welche gibt es denn? Und wir Menschen stecken ja voller glaubwürdiger Geschichten, die tragen wir ja alle in uns, weil wir Menschen sind. Und eine glaubwürdige Geschichte kann zum Beispiel sein, ich offenbare etwas von mir. Zum Beispiel, wie ich versagt habe. Oder wie ich einen Fehler gemacht habe. Und dann habe ich daraus gelernt. Oder ich hatte Misserfolg mit dem Unternehmen. Ich habe daraus etwas gelernt. Ich bin wieder aufgestanden. Ich bin weitergegangen. Und diese Offenbarung, das nennt man in der Psychologie Selbstöffnung.
Ja.
Heißt eigentlich nichts anderes, dass wir unserem Gegenüber zeigen, ich bin so wie du.
Ja,
ich bin nämlich ein Mensch. Ja, ich bin ein Mensch wie du und ich. Ich habe meine Stärken, aber auch meine Schwächen.
Genau.
Und ich bin mir nicht zu schade, auch über meine Schwächen zu sprechen.
Aha.
Es geht nicht darum, hinzustehen und zu erzählen, dass man ein Loser ist. Ne? Darum geht's nicht.
Sondern wie man Schwierigkeiten überwunden hat.
Genau.
Wenn man mal Probleme hatte.
Genau.
Ist das dann ein Teil Glaubwürdigkeit, der zu einer guten Geschichte gehört?
Die Glaubwürdigkeit ist essentiell. Also eine gute Geschichte wirkt sehr, je stärker, je glaubwürdiger die Geschichte ist.
Ja.
Und damit eine Geschichte glaubwürdig ist, muss sie Elemente enthalten, die dem Zuhörenden oder Zusehenden die Möglichkeit geben, zu erkennen, dass der spricht von etwas, was er versteht, oder der spricht von etwas, was mich auch betrifft, oder der hat mal etwas erfahren, was ich auch erfahren habe. Also wir müssen diese Elemente reingeben, wo die Menschen eben spüren, der weiß, worum es geht. Der hat mal so ein Erlebnis gehabt oder der ist wie ich auch durch schwierige Zeiten gegangen.
Das
oder
ist so eine Verbindung herstellen von meiner Welt zur Welt des Zuhörers.
Ja, über die Emotionen.
Ähnliche Situationen.
Ja, ja.
Hast du noch so Aspekte, die zu einer guten Geschichte gehören?
Ja, also das war jetzt das Thema
Glaubwürdigkeit.
Wo bekomme ich am meisten Glaubwürdigkeit? Dann gehört natürlich zu einer guten Geschichte, dass man mit einer Ausgangslage startet und einer Endlage aufhört, die sich unterscheiden. Also Anfangssituation ist nicht gleich wie Endsituation und die Transformation dahin, da drin ist der Kern der Geschichte.
Mhm.
Und dann fügen wir noch hinzu beispielsweise einen Helden.
Mhm.
Ein Held kann eben sein der Kunde, der eine Herausforderung hatte.
Mhm.
Er hat versucht, diese Herausforderung anzunehmen. Er hat auch Misserfolg erlebt, aber am Schluss gewinnt er, er siegt, er findet die Lösung. Also wir haben den Helden, wir haben die Hindernisse, die ich gerade erwähnt habe. Wir können auch mal verlieren, aber am Ende steht er wieder auf und er gewinnt. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Und ja, der Spannungsbogen natürlich dahin. Ne?
Ja. Jetzt, was macht's für dich aus, dass Storytelling so wichtig ist für dich? Oder warum findest du es wichtig, Storytelling?
Ja, ich finde es zunehmend wichtig, weil Produkte, Dienstleistungen, Unternehmen, Menschen immer mehr gleich werden. Ne? Also wenn wir auf den Markt gehen und schauen, wir haben überall die gleichen Produkte. Sie sind vergleichbar in den Eigenschaften, sogar die Preise sind ähnlich, ne? Die Zusatzleistungen sind ähnlich. Wir finden da keine oder wenig Differenzierung. Und wo kann man noch Differenzierung machen? Das ist zum Beispiel in der Art und Weise, wie die Kunden behandelt werden. Also ist der Kunde wirklich König? Behandelt man ihn wie einen Kunden und nicht jemand, der froh sein muss, dass er zum Unternehmen überhaupt kommen kann? Ne? Mhm. Hört man dem Kunden zu? Nimmt man ihn ernst? Erkennt man die Probleme, die die Kunden haben? Betätigt man sich als Lösungsanbieter proaktiv beispielsweise? Das sind natürlich alles Dinge, die man dann in die Geschichten reingießen kann, weil der Mensch sucht trotzdem das Besondere. Er möchte das Geld dahin tragen, wo er das Besondere bekommt. Ah. Und das Besondere ist eben manchmal nicht mal im Produkt zu unterscheiden oder zu sehen, sondern eben in der Art und Weise, der Kundendienst oder was folgt nach dem Kauf. Ja. Bin ich dann einfach weg oder bin ich immer noch ein Kunde, den man wahrnimmt? Beispielsweise auch die Mitarbeitenden, ne? Wie fühlen die sich in einem Unternehmen? Also gehe ich zu dem Unternehmen oder zu dem? Das wird ja auch zunehmend ein Thema für Unternehmen. Wo finde ich gute Mitarbeitende? Warum sollen die zu mir kommen? Ja. Also muss ich ja auch in der Lage sein, da eine gute Geschichte zu erzählen. Und wie gesagt, damit die Geschichte gut ist und glaubwürdig ist, muss eben auch die Essenz da sein. Also es geht bei Storytelling nie darum, Geschichten zu erfinden, ne? Damit man eine gute Geschichte zu erzählen hat, sondern
das ist eine mehr rein Science Fiction.
Ja, es geht darum eben, dass das, was da ist, die Substanz, ne? Dass man die gute Substanz rüberbringt in einer guten Geschichte. Das andere ist Werbung. In der Werbung findest du viele Geschichten, die nicht unbedingt gut sind, weil sie haben per se mit dem Unternehmen nicht so viel zu tun, sondern man sagt, ja, mein Waschmittel wäscht weißer. Ja. Das ist auch eine Geschichte, aber es hat mit dem Produkt nicht so viel zu tun. Wo ist jetzt der Unterschied? Warum jetzt dieses Waschmittel? Warum das Waschmittel von dieser Firma? Bei Storytelling geht es wirklich um den Kern. Und der Kern baut auf der Essenz, was in einem Unternehmen da ist, was in den Menschen da ist, in den Mitarbeitenden da ist, in den Kunden da ist.
Das heißt doch auch, dass das Unternehmen weiß, warum es etwas macht. Also ich denke an einen Vortrag, den ich mal gehört habe, zusammen mit Apple, die genannt wussten haben, also warum sie da sind. Ja. Und das ist ein Beispiel, ein extremes Beispiel, wie die Steve Jobs und die das mit Storytelling umsetzen.
Genau.
Harley Davidson auch, da gibt es anscheinend Fans, die sich Harley Davidsons
Tattoos
machen lassen. Aha. Also da haben wir große Beispiele auch, die das umsetzen. Mhm. Und dann die Fans, dann, was weiß ich, es gibt 30 iPads und dann sind 2000 Fans vor dem Laden in München.
Genau.
So wirkt sich dann aus. Mhm. Jetzt nur zu dir. Bei mir war das als ein Schlüsselerlebnis bei der IT-Firma, dass ich das so intensiv mitbekommen habe. Wieso befasst du dich mit Storytelling? Bei mir war das so der Auslöser. Wieso befasst du dich mit Storytelling? Mhm.
Also gleich wie die Frage vorher, warum wird es immer wichtiger? Weil alles immer gleicher wird, ne? Ähnlicher wird. Es gibt keine Differenzierung mehr. Und es wird auch überall kommuniziert, es ist laut, man muss sich irgendwie durchsetzen im Kommunikationsgetümmel. Und da spielen natürlich gute Geschichten eine Rolle. Ne? Mit guten Geschichten kann man sich differenzieren, kann man gehört werden, bemerkt werden. Und warum mache ich das? Ja, ich bin ja schon seit vielen Jahren im Bereich Marketing-Kommunikation tätig. Und da ging es eben nicht unbedingt um Glaubwürdigkeit, ne?
Okay.
Das kann man schon so sagen, das weiß man auch, das ist so. Also Budgets müssen aufgebraucht werden, weil man fürs nächste Jahr das gleiche Budget wieder haben muss. Dann tut man eben auch Dinge dafür, die nicht unbedingt Sinn machen oder keinen Nutzen versprechen. Und ich hatte eigentlich davon ein bisschen genug, ne? Also mein Wunsch ist gewachsen, Nutzen zu stiften für den Kunden. Und durch die Maßnahmen und die Geschichten, die man findet im Unternehmen, die man dann daraus entwickelt, dass man die so einsetzen kann, dass es für das Unternehmen einen Nutzen stiftet. Und nicht einfach eben per se Werbung macht, ne, das, was da reingeht und da wieder raus, sondern dass man eben versucht, auch glaubwürdig zu sein, authentisch zu sein, weil das auch etwas ist, was die Menschen immer mehr suchen. Ne? Man ist auf der Suche nach Sinn im Leben.
Okay,
und ich glaube, also ich bin davon schon sehr fest überzeugt, es geht in Zukunft nicht mehr nur darum, zu konsumieren, zu kaufen und so, sondern man möchte schon differenziert eine Wahl treffen und man möchte differenziert sagen, ich entscheide mich für das Unternehmen, weil das Unternehmen für mich eine Glaubwürdigkeit hat.
Ja, also, ja, ist bei mir gerade so, ich habe besonders spezielle Schuhe, das ist von einem Unternehmen im Waldviertel in Österreich. Und der Heini Staudinger, der imponiert mir als Unternehmer. Ich habe bisher nur noch Videoclips gesehen.
Ja.
Sowas von authentisch. Ja.
Du hast also, die Schuhe da, die sind von ihm. Ja.
Genau, die sind von ihm.
Ja. Warum? Was ist an den Schuhen so speziell?
Zunächst mal die Farbe.
Ja.
Also ich habe da jahrelang gesucht nach einer roten Farbe. Und das war das Erste. Das Zweite, ich unterstütze damit das Unternehmen. Was mir auch gut gefallen hat, das Unternehmen vor 20 Jahren Größenordnung hat das übernommen. Er war selber Schuhhändler, hat dann die Schuhfabrik übernommen mit zwischen 20 und 30 Mitarbeitern.
Ja.
Und die mittlerweile ausgebaut auf 130 Mitarbeitern. Selber höchst bescheiden, und ein ganz ein eigenwilliger Typ.
Ja.
Und das ist einfach eine tolle Geschichte, die dahinter ist. Und das bewirkt bei mir, ich möchte den unterstützen, indem ich immer wieder mal Schuhe kaufe.
Du möchtest die Produkte, diese Schuhe von diesem Unternehmen.
Genau, habe ich blaue gekauft.
Cool.
Gelbe oder grüne dran. Ja.
Cool. Also wechselst du jedes Jahr die Farbe?
Nein, die kommen dazu. Rot ist die hauptsächliche Farbe.
Okay.
Die anderen kommen dazu.
Ja.
Also das ist so, wie es bei mir wirkt. Ja. Und das ist ein glaubwürdiges Unternehmen für mich. Mir gefällt der Unternehmer. Er steht auch, sagen wir, mit seinem Gesicht, mit seinen Vorträgen für sein Unternehmen ein. Das finde ich auch noch wichtig. Also heutzutage durch eben das Internet haben wir sowieso eine leichte Möglichkeit, sich zu präsentieren, auch als Unternehmer. Das ist mir allerdings aufgefallen. Ich habe, wenn man so eine Kurzstudie gemacht, 30 IT-Seiten angeschaut. Wenn höchstens ein, zwei, drei Seiten haben Bilder vom Chef und Unternehmer, aber kaum einer, der präsent ist. Also ich finde das nur wichtig. Was meinst du dazu, dass der Unternehmer auch selber die Geschichten auch weiterzählt, dass er Flagge zeigt? Ja? Was ist so deine Meinung dazu? Vor allem, wenn es um Storytelling geht, geht es auch wichtige. Also da gibt es ja teilweise, wenn ein neues Produkt rausgeht, meine ich, da sollte der Chef das präsentieren. Nicht eben aus dem Marketing, wo es ein ganz anderes Gewicht hat.
Es kommt natürlich auf das Unternehmen drauf an. Ne? Also wenn du große Konzerne hast, hast du vielleicht eben nicht ein Gesicht, was du da hinstellen kannst, ne? Weil das alle Jahre wieder wechselt, dann ist wieder ein neuer CEO. Das ist vielleicht auch schwierig, da Glaubwürdigkeit dann rüberzubringen. Die Konstellationen sind natürlich sehr unterschiedlich. Also wenn du von einem kleineren, mittelgroßen Betrieb sprichst, wo wirklich der Inhaber da ist, der CEO eine Beständigkeit hat, bin ich der Meinung, dass das eine starke Botschaft, allein das schon eine starke Botschaft ist. Storytelling kann für Unternehmen so wie eine Bibliothek sein. Wenn du in einem Unternehmen bist, kann es sein, dass du da ein Buchgestell hast, also ein Büchergestell, und da ist vielleicht noch kein Buch drin, weil sie noch kein Storytelling betreiben. Und dann fängst du an und sagst mal, gut, ich fange jetzt mal an im HR. Wir möchten eine gute Geschichte entwickeln, die wir unseren zukünftigen Arbeitnehmenden erzählen können, dass wir die Leute einfach so bekommen. Die wollen dann zu uns kommen, weil unser Unternehmen so und so ist. Und das erzählen wir in der Geschichte.
So eine Herkunftsgeschichte.
Also zum Beispiel. Also ist das das Buch HR Storytelling. Mhm. Und dann fängst du an und gehst hin und sagst, ja gut, jetzt wollen wir, wie ist unser Unternehmen entstanden? Was war damals der Antreiber? Ne? Warum ist unsere Firma geboren worden? Was war damals die Leidenschaft? Ist das heute noch so? Dann entwickelst du die Geschichte der Historie. Dann hast du die Geschichte der Historie, hast du den zweiten Band, den du ins Büchergestell reinstellst. Dann gehst du vielleicht ins Marketing und guckst mal die ganzen Produkte, die wir haben. Mit was für Geschichten sind die Produkte verbunden? Welche Geschichten finden wir, die wir erzählen können über die Produkte? Dann hast du da die Geschichten mit den Produkten, hast ein weiterer Band, den du reinstellst. Und so weiter. Und du kannst das fortlaufend aus- und aufbauen, ne? So, dass man am Ende auf der ganzen Klaviatur das Storytelling spielt und dann hat das Unternehmen eigentlich eine ganze Bibliothek mit den ganzen Bändern, die es dann überall in jedem Bereich einsetzen kann mit Storytelling.
Ja, ich habe noch so eine weitere Frage noch, und zwar Beispiele. Wie würdest du machen, zum Beispiel jetzt mit, nehmen wir mal, wenn ich einen Mitarbeiter loben möchte, das nicht direkt machen, sondern in Geschichte einbinden. Mhm. Also ein Projekt, ein tolles Projekt abgeliefert mit vielen Schwierigkeiten. Wie gehst du da vor?
Oder was empfiehlst du dem HR oder dem Chef? Also vielleicht kann man das ja so verbinden, dass man sagt, wir in unserem Unternehmen pflegen eine hohe Lernkultur. Also wir haben eine gute Fehlerkultur, das heißt, wir lassen zu, dass unsere Mitarbeitenden Fehler machen dürfen. Sie sollen Fehler machen, weil sie aus den Fehlern lernen. Das kann man mit einer Geschichte glaubwürdig unterlegen. Und da gibt es zum Beispiel eine Geschichte im Unternehmen, die haben auch eine der Floskeln gehabt, ne? Wir haben eine hohe Fehlerkultur. Und den Beweis liefern sie aber dazu, indem es eine Geschichte gibt, die eben immer wieder erzählt wird. Und zwar wurde für ein Projekt, das war ein global sehr wichtiges Projekt, wurde ein junger Hochschulabsolvent eingestellt. Mhm. Und der hatte gute Referenzen und so, alles klar. Der hat dann dieses Projekt übernommen. Man hat dann ihm geglaubt und gesagt, das sind die Guidelines und so weiter. Er hat dann gearbeitet und gearbeitet. Und das Projekt ist aus dem Ruder gelaufen und nach einem Jahr hat er das Projekt eigentlich gegen die Wand gefahren, kann man da so sagen. Er hat Millionen in den Sand gesetzt, weil er das Projekt nicht im Griff hatte. Ne? Und das ganze Unternehmen hat natürlich davon erfahren und er wurde dann zum CEO zitiert und er hat seine Sachen schon zusammengepackt, hat das alles in eine Kartonschachtel schon reingemacht, ne, weil er gewusst hat, ja, also das ist mein letzter Tag hier. Jetzt gibt's noch das Gespräch mit dem CEO, hat ein bisschen Bammel, ist dann ins Büro reingegangen. CEO sagt, ja, setz dich. Hast du eine Ahnung, was jetzt kommt? Und der junge Mitarbeiter sagt, ja, klar, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich nehme an, dass ich packe jetzt meine Sachen und gehe. Und da lacht der CEO raus, ne, aus voller Brust und sagt, da bist du aber im Irrtum, mein Freund. Du gehst nirgends hin. Da ist das nächste Projekt und du hast mit diesem vergangenen Projekt, hast du x Millionen in den Sand gesetzt. Ne? Es ist ein Desaster eigentlich für uns, für dich noch viel mehr, weil du hast das nicht im Griff gehabt. Du bist auch nicht rechtzeitig gekommen, du hast nicht kommuniziert, ich brauche Hilfe. Du hast dich eigentlich auf vielen Ebenen falsch verhalten und du kriegst aber eine neue Chance. Wir erwarten, dass du das nächste Projekt anpackst und erfolgreich zu Ende bringst, weil du hattest jetzt genügend Gelegenheit, das zu üben und auszuprobieren und das, so leicht kommst du uns nicht davon, weil du hast uns jetzt Millionen gekostet. Das ist eine Investition, die wir getätigt haben. Mhm. Und jetzt tust du das wieder. Ne? Und der Mitarbeiter, der war sowas von baff. Aber das ist eine wahre Geschichte. Und die, was macht die Geschichte in diesem Fall? Sie untermauert, sie belegt, sie beweist, dass dieses Unternehmen tatsächlich eine Fehlerkultur lebt. Das ist so. Und das steht nicht irgendwo auf einem weißen Blatt Papier, eingerahmt an einer Wand hängend, sondern es ist so. Und das widerspiegelt Kultur des Unternehmens. Es ist eine Geschichte über das Unternehmen. Ne?
Ja, es erzählt sich dann auch rum.
Genau. Ja. Das ist ein Beispiel für auch Loben. Also da merke ich, da kann ich auch was lernen. Und wenn ich einen Fehler mache, ist es zwar schlimm, aber man haut mir nicht den Kopf ab, sondern man ermuntert mich auch, ne, nochmal das zu versuchen.
Schön, ja. Ich habe noch eine letzte Frage da, und zwar Geschichten, die ich mir selber erzähle. Wie würdest du da vorgehen? Geschichten, die ich mir erzähle, ja.
Du dir selbst im Selbstgespräch, oder wie? Abends im Bett erzähle ich mir eine Geschichte.
Oder wenn ein Kunde anruft, das läuft nicht so.
Ja, okay.
Oder ich habe eine
über
Kampagne
dich, dein
aufgesetzt,
Unternehmen.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Wie würdest du das auch vorgehen, ja? Dass die wirklich konstruktiv sind, ja? Also der Punkt ist halt der, ich werde dann aber innerlich emotional, ja, und wenn man emotional wird, ist meistens das Negative, ja, Wut, Ärger und sowas, ja, und das geht ja intensiver rein, also wenn ich wieder neutral sage, okay, der hat jetzt abgesagt, ja, hat es den Auftrag nicht gegeben, ja, einen anderen bekommen.
Ja.
Also, wie würdest du das machen? Ja?
Also du redest jetzt von dem Moment, wo du eine Absage bekommst für dein Projekt, weil dich der Kunde nicht dich gewählt hat, sondern mich. Ja. Und du möchtest jetzt aber mit dem Kunden nochmal sprechen, oder? Oder bist du jetzt beim nächsten potenziellen Kunden, den du gewinnen willst, was könnte ich dem erzählen, dass er mich in Betracht zieht?
Genau,
meinst
aber trotzdem
du das?
Gibt's die Geschichte, die ihn halt hochkommt, ja, weil es letztes Mal eine Absage gegeben hat.
Okay, ja, gut. Also grundsätzlich mit Absagen muss man leben, ne, ja, denke ich mir. Also man sollte hingehen und analysieren, warum hat es die Absage gegeben. Was ich da empfehlen würde, ist auch Nachfragen beim Kunden. Das braucht immer Mut, aber ich finde das wichtig, weil man daraus Feedback bekommt. Ne? Hat er mich nicht verstanden? Bin ich zu kompliziert? Bin ich zu langatmig? Bin ich zu teuer? Biete ich nicht das, was er eigentlich wollte? Also da würde ich grundsätzlich mal nachfragen. Immer nachfragen. Kriegst du Feedback? Aus dem Feedback kannst du was machen. Das ist Storytelling. Du wendest Storytelling da an. Ne?
Okay.
Dann hast du daraus ja auch wieder Essenzen, was du dann besser machen kannst. Und grundsätzlich, also meine Erfahrung ist die, dass je authentischer ich bin, je besser es mir gelingt, dem Kunden zu erzählen, warum ich das tue, was ich tue, desto mehr Erfolg habe ich.
Immer wieder beim Warum, ja.
Genau, ne? Ja. Weil solche wie mich gibt's hoffentlich keine. Aber es gibt bestimmt viele im Markt, die machen Marketing, Unternehmenskommunikation, diese Beratung und das. Es gibt ja wahnsinnig viele Agenturen auf dem Markt, die auch alle sagen, dass sie alles Tolles können. Ich rede von mir, von meinen Erfahrungen. Also ich erzähle nie, welche Abschlüsse ich habe, welche Universitäten ich besucht habe, wo ich überall war, sondern ich erzähle von den Geschichten, die ich erlebt habe mit den Kunden. Was konnte ich für die Kunden machen? Was konnte ich für die Kunden bewirken? Und ich erzähle auch von meinen Werten. Ne? Also wie arbeite ich? Was ist mir wichtig? Ich sage auch, welche Projekte ich nicht mache und dass ich dann da jemanden vermittle. Das habe ich natürlich früher nicht gemacht, als ich angestellt war. Das war ein anderer Fokus. Aber heute kann ich mir das erlauben, weil es mir eben wichtig ist, dass ich nach meinen Wertvorstellungen für den Kunden Wert generieren kann. Und da muss natürlich diese Ebene muss gleich sein. Ne? Ich bin fast ein bisschen davon überzeugt, dass wenn das stimmt,
die richtigen Kunden oder
dann logisch kommt es noch, dann musst du auch das richtige Angebot natürlich haben. Ist klar, wenn der Kunde nicht so viel Budget hat und dein Preis ist teuer, dann ist es auch wieder schwierig. Das muss natürlich alles zusammenstimmen, aber in erster Linie muss der Kunde mein Vertrauen gewinnen. Mhm. Wenn er mein Vertrauen nicht gewinnt, dann interessiert ihn der Rest sowieso nicht. Mhm. Also ich habe ein Produkt, was so genial ist, dass niemand anders hat. Ich weiß nicht, ob man das in meinem Fall behaupten könnte. Ich sage mal nein. Also ich habe jetzt nicht irgendwie etwas Einzigartiges, was niemand anders produziert. Mhm. Ne? Aber das haben ja die wenigsten Firmen, diesen Vorteil. Also die Geschichten, deine Geschichte. Mhm. Warum machst du das, was du tust? Da sind wir wieder beim Why. Ne? Why do you do what you do? Das macht Apple ja sehr gut. Die erzählen ja nie etwas von Telefon oder Smartphone oder Tablets, sondern die erzählen eigentlich, was sie für den Kunden ermöglichen, ne? Welche Emotionen wir daraus gewinnen, wenn wir diese Geräte haben oder benutzen.
Sind sie auch meisterhaft, machen sie das.
Ja, genau.
Mir ist noch eine Abschlussfrage, eine zweite Abschlussfrage eingefallen. Vielleicht hast du noch eine Geschichte, in der du einem Kunden geholfen hast, dass er zum Helden wurde. Hast du da noch was in deinem Repertoire?
Ja, das gibt's viele natürlich. Ich glaube eben, wenn man den Schritt wagt, von den Produkten wegzukommen, Na, zu den Werten, zu den warum tue ich das, was ich tue, dann hast du schon deine eigene, sehr eigene individuelle Geschichte, in der du der Held sein kannst. Ich persönlich finde immer, dass man nicht unbedingt sich selbst als Helden darstellen sollte.
Dass der Kunde der Held ist.
Ja, ich würde jetzt eher vielleicht überlegen, ob du das Produkt als Helden darstellen kannst. Also wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe, ne, ich stelle ein Produkt, oder reden wir von den Schuhen, deine Schuhe, dann würde ich jetzt als Schuhunternehmen nicht mich als Schuhproduzent, als Helden hinstellen, würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen, aber es wäre eine Option, sondern ich würde mir überlegen, den Kunden, der meine Schuhe trägt, als Helden darzustellen. Was ist die Geschichte hinter Ludwig? Warum wurde Ludwig auf das Unternehmen aufmerksam? Warum hat Ludwig sich entschieden, nicht die 100-fränkigen Schuhe, die in Rumänien hergestellt werden, zu kaufen unter schlimmen Bedingungen, ne, sondern 400 Franken zu zahlen für diese Schuhe, die handgemacht sind, nachhaltig produziert sind, lokal produziert? Was treibt den Ludwig an? Würde ich mir jetzt zum Beispiel so überlegen. Dann frage ich noch den Hans und dann frage ich noch die Susanne und noch den Walter und würde so die Geschichten sammeln von meinen Kunden. Ich lasse meine Kunden erzählen, warum sie diese Schuhe kaufen, was ihnen wichtig ist. Ich würde jetzt nicht über mich als Schuhhersteller reden. Ne? Das ist eine andere Geschichte, aber die würde ich jetzt eher in den Hintergrund nehmen. Die Kunden erzählen lassen über dich, über deine Schuhe.
Wunderbar, Angela. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Danke dir, Ludwig.
War spannend wieder.
Ich hoffe, ja, dass es spannend war.
Okay, das war die heutige Episode vom Story Power Podcast. Wir treffen uns in 2 Wochen wieder. Ciao, Servus und auf Wiederhören.
Tschüss.
Ich freue mich, dass Sie auch wieder bei diesem Interview mit dabei waren. Sie finden auf der Internetseite noch die Links unter www.storypower.ch/Schmidhauser. Schmidhauser mit SCHMIDHAUSER geschrieben. Bewerten Sie bitte diesen Podcast auf dem Portal, das Sie abonnierten, und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal und denken Sie daran, wo ein Wille ist, ist auch eine gute Story.